Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen zu dieser Sendung. In Deutschland sollen die Gesundheitsämter besser werden durch mehr Stellen, attraktivere Stellen und bessere Digitalisierung. Worauf sich Bund und Länder konkret geeinigt haben, das ist gleich ein Thema hier. Außerdem, das Schweigen von Donald Trump war ohrenbetäubend. Mehrere Tage lang kein Wort zum Fall des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny, der ja laut der deutschen Bundesregierung vergiftet worden ist. Nun sagt Trump:
There's nobody been tougher in Russia than I, so I don't know exactly what happened. We haven't had any proof yet. I will take a look.
Niemand sei härter gegenüber Russland als er, aber er habe eben keine Beweise gesehen, werde sich den Fall anschauen. Anschließend wetterte Trump gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Das wollen ja auch viele in der deutschen Politik stoppen, wegen des Falls Nawalny. Wo die Debatte steht, das berichten wir gleich. Und wir schauen auf neue angebliche Äußerungen von Trump über das Militär, die ihn in Bedrängnis bringen. Was im Sport heute wichtig war, das erfahren Sie dann hier um 18.35 Uhr. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um neue Routen, alte Probleme, wie Italiens Migrationspolitik derzeit aussieht. Zu wenig Personal, schlechte technische Ausstattung. Die Corona-Pandemie hat ja die Defizite in den Gesundheitsämtern offengelegt. Das wollen Bund und Länder ändern. Sie wollen die Behörden stärken und dafür 4 Milliarden Euro ausgeben. Bis Ende 2022 sollen mindestens 5.000 neue unbefristete Vollzeitstellen geschaffen werden. Angela Tesch über die Pläne.
Die Einigung sei ein deutlicher Schritt nach vorne, lässt die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping, SPD, ausrichten. Und man merkt auch ihrer Berliner Amtskollegin Kalaici die Erleichterung an.
Und deswegen sind die 4 Milliarden natürlich eine sehr gute Unterstützung, um hier all das, was wir im Pakt uns vorgenommen haben, mehr Personal, Erhöhung der Attraktivität der Gesundheitsämter, aber auch investieren in digitale Infrastruktur.
Diese 4 Milliarden Euro bis 2025 sind die größte Investition in den öffentlichen Gesundheitsdienst in der Geschichte der Bundesrepublik, lobt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Und er vergisst nicht zu erwähnen, dass Infektionsschutz eigentlich Ländersache ist. In dem Pakt seien deshalb klare Ziele vereinbart worden.
Die Länder haben sich verpflichtet, bis Ende kommenden Jahres mindestens 1.500 neue Stellen in den Gesundheitsbehörden vor Ort zu schaffen und zu besetzen. Mit Ärztinnen und Ärzten, mit und mit Verwaltungspersonal bis Ende 2022 sollen mindestens weitere 3.500 Vollzeitstellen geschaffen werden.
Das wären dann mindestens 5.000 Stellen. Die sollen attraktiv ausgestattet werden, damit sich neue Ärztinnen und Fachkräfte finden lassen. Dafür sollen 3 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Mit 800 Millionen Euro sollen die Gesundheitsbehörden von Bund und Ländern vernetzt und Informationsplattformen aufgebaut werden. Die einzelnen Ämter werden mit moderner Hard- und Software ausgestattet. Die Länder haben einheitliche digitale Standards bis 2025 angekündigt. Die Pandemie habe gezeigt, räumt die Berliner Gesundheitssenatorin Kalaici ein, dass diese staatliche Aufgabe vernachlässigt wurde.
Kritisch kann man zurückblickend sagen, dass sowohl in den Ländern als auch in den Kommunen, wenn es um Ausstattung von Behörden ging, die Gesundheitsämter nicht in der Priorität ganz weit oben waren.
Das scheint auch die Bundeskanzlerin erkannt zu haben und sie kündigt eine Art Praxistest für den geschlossenen Pakt an. In einer Videokonferenz am kommenden Dienstag will sie von Vertretern von Gesundheitsämtern, von Bürgermeistern und Landkreisvertretern erfahren, was vor Ort geleistet wird und wo Hilfe Not tut. Merkel lobt in ihrer samstäglichen Videobotschaft die Mitarbeiter für ihren großartigen Beitrag. Auch Spahn würdigt die geleistete Arbeit ohne Rücksicht auf Wochenenden und Überstunden. Die Gesundheitsämter seien das Herzstück bei der Bekämpfung der Pandemie. Jetzt heiße es:
Wir wollen nicht nur bestmöglich durch diese Pandemie, durch diese Krise kommen. Wir wollen vor allem auch daraus lernen. Daraus lernen, wie wir den öffentlichen Gesundheitsdienst für die Zukunft, für die 20er Jahre stärken können.
Das dürfe kein Strohfeuer sein, fordert Burkhard Jung, der Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Leipzig. Gebraucht würden Finanzmittel über mehr als 5 Jahre, um in den Ämtern langfristig planen zu können. Dieser Gedanke sei aufgegriffen worden. Auch über das Jahr 2026 hinaus soll der Personalbedarf finanziert werden. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern vereinbart.
Im öffentlichen Gesundheitsdienst soll es 5.000 neue Stellen geben, Angela Tesch berichtete. Russland muss aufklären, wie der Oppositionelle Alexei Nawalny vergiftet worden ist. Das verlangen ja die EU und auch die NATO. Und um dem Ganzen ein bisschen Nachdruck zu verleihen, werden auch Sanktionen ins Spiel gebracht. Das hatte man ja schon mal gemacht im Fall des vergifteten Doppelagenten Skripal. Da war allerdings bewiesen, dass der russische Geheimdienst involviert war. Das ist ja bei Nawalny bislang nicht erwiesen. Über die Debatte in Deutschland berichtet Johannes Kuhn.
Der Fall Nawalny muss politische Konsequenzen haben, und zwar gesamteuropäische. Das fordert der CDU-Europaabgeordnete David McAllister, der im Europaparlament den Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten leitet.
Wir brauchen eine geschlossene europäische Reaktion, eng abgestimmt auch mit unseren Partnern. Das ist wirklich ein vollkommen inakzeptables Vorgehen der Russen und ein weiterer Tiefpunkt und schwere Belastung in unseren Beziehungen.
So McAllister im Deutschlandfunk-Interview der Woche. Über einheitliche Strafmaßnahmen werden die EU-Staaten wohl frühestens am 24. September entscheiden. Dann treffen sich die Staats- und Regierungschefs zu einem virtuellen Außenpolitikgipfel. Bislang wurden zur Vergiftung Nawalnys keine konkreten Beweise für eine Beteiligung des russischen Staates vorgelegt. Damit liegt der Fall anders als beim Doppelagenten Sergei Skripal 2018. Damals hatte die EU 4 Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes auf die Sanktionsliste gesetzt. Allerdings könnte die EU politisch motivierte Wirtschaftssanktionen verhängen. Ein Präzedenzfall wäre der Abschuss von Flug MH17 im Ukraine-Konflikt 2014. Ob es dafür angesichts der Faktenlage und diverser bilateraler Wirtschaftsbeziehungen die notwendige Einstimmigkeit gäbe, ist Stand jetzt jedoch alles andere als sicher. Ruprecht Polenz, CDU-Politiker und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, hält Wirtschaftssanktionen wie einen Ölboykott für geboten. Er verwies in der Mittagssendung des Deutschlandfunks darauf, dass die Gesamtbilanz Russlands unter Wladimir Putin kein Vertrauen rechtfertige.
Mit dem Krieg in Georgien, mit der Annexion der Krim, mit dem seither andauernden Krieg in der Ostukraine, wenn man sich an die Diskussion um den Abschuss der malaiischen Maschine MH17 erinnert, an das, was Putin in Syrien zur Unterstützung Assads und damit eben auch an menschlichem Leid über das Land gebracht hat. Und noch dazu nimmt die Anschläge gegen Litvinenko, Skripal und auch gegen den Georgier in Berlin.
Strafmaßnahmen könnten beschlossen werden, wenn Russland sich weigert, ernsthafte Ermittlungen einzuleiten. Die NATO forderte Moskau bereits dazu auf, dafür mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zusammenzuarbeiten. Russlands Außenminister Sergej Lavrov hatte daraufhin entgegnet, er betrachte die Aussagen des Westens mit einer guten Dosis Skepsis. Moskau hat im Fall Nawalny seinerseits Rechtshilfeersuchen an Deutschland gestellt. Alexander Rahr, Osteuropa-Historiker und Putin-Biograf, beschreibt die russische Haltung im Deutschlandfunk so.
Ich glaube, was der Kreml jetzt sucht, ist die Beziehung zu Deutschland nicht zu gefährden und zu Europa nicht völlig zu zerstören. Man will aber gleichzeitig das Gesicht wahren.
Kein Druck auf Moskau kommt derzeit aus dem Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump befindet sich derzeit im Wahlkampf. Er sagte,
I think it's tragic, it's terrible, it shouldn't happen. We haven't had any proof yet, but I will take a look.
Der Fall sei tragisch, er habe noch keine Beweise für eine Vergiftung Nawalnys gesehen, aber werde sich die Sache ansehen, so Trump.
Johannes Kulms berichtete. Vor knapp 4 Wochen wurde in Belarus gewählt und seitdem gehen immer wieder tausende Menschen gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko auf die Straßen. Heute waren es vor allem Studierende und Frauen und das trotz mehrerer Festnahmen. Christina Nagel.
Die Aktivisten der Demokratiebewegung lassen sich nicht einschüchtern. Obwohl es in den vergangenen Tagen Dutzende Festnahmen gab, zahlreiche Gerichtsprozesse angestrengt wurden, gingen auch heute wieder Tausende in Belarus trotz eines Demonstrationsverbots auf die Straße. Am Vormittag waren es die Studenten, am Nachmittag die Frauen. Sondereinsatzkräfte sind im Einsatz, es gab erneut Festnahmen, genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Unterdessen wurde bestätigt, dass eine wichtige Vertraute von Lukaschenkos Herausforderin Tichanowskaja, Olga Kowalkowa, in Polen ist. Sie gehört zu den Schlüsselfiguren des Koordinierungsrates, der zwischen den Demonstranten und der politischen Führung vermitteln will. Belarussischen Medien zufolge wurde Kowalkowa von den Behörden zur Ausreise gedrängt. Sie sei in der Nacht einfach zur Grenze gebracht worden, erklärte sie dem Nachrichtenportal Tutbai. Kowalkova war gerade erst zu einer weiteren mehrtägigen Haftstrafe verurteilt worden. Zwei weitere führende Mitglieder des siebenköpfigen Präsidiums des Koordinierungsrates sitzen noch im Gefängnis. Präsident Lukaschenko hält das Gremium für illegal. Die Generalstaatsanwaltschaft hat bereits ein Strafverfahren eingeleitet und so den Druck auf die verbliebenen oppositionellen Führungskräfte massiv erhöht.
Das waren Informationen von Christina Nagel. Russland wollte Erster sein und hat im vergangenen Monat einen ersten Corona-Impfstoff zugelassen, allerdings ohne den ausreichend getestet zu haben. Nun will eine russische Studie mit 38 Erwachsenen herausgefunden haben, dass dieser Impfstoff sicher und gut ist. Weltweit kritisieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese viel zu kleine und viel zu kurze Untersuchung. Ungeachtet dessen können sich Freiwillige in Moskau ab heute impfen lassen. Marta Wilczynski.
Eine Sensation, die Hauptnachricht für die Weltmedien. Der erste rettende Impfstoff gegen Covid-19, ein russischer. Als Sputnik V vor gut 3 Wochen in Russland offiziell zugelassen wurde, war die Begeisterung vor allem in den staatsnahen Medien groß. Auf dem großen Platz vor dem Kiewer Bahnhof in Moskau findet sich im spätsommerlichen Feierabendtrubel aber niemand, der sich freiwillig mit der russischen Entwicklung impfen lassen würde. Nein, ich möchte nicht geimpft werden, weil ich glaube, dass dieser Impfstoff noch nicht ausreichend getestet wurde und noch mehr geforscht werden muss. Und ich persönlich kenne auch niemanden in meinem Bekanntenkreis, der sich freiwillig impfen lassen würde. Weil ein Impfstoff nicht in 6 Monaten entwickelt werden kann, das ist Unsinn. Niemand hat Langzeitversuche durchgeführt. Wer weiß, vielleicht gibt es hinterher Probleme mit der Potenz, dem Herz-Kreislauf-System. Es kann sehr ernsthafte Probleme geben. Damit teilen die Moskauer Passanten die Kritik internationaler Forscher. Die Zulassung erfolgte binnen weniger Monate. Da hatte Sputnik V gerade einmal die Testphasen 1 und 2 durchlaufen, mit nur 76 Testpersonen. Die entscheidende Phase 3 soll nun nachgeholt werden. Ab heute beginnen in der russischen Hauptstadt die Impfungen. Bis zu 40.000 Freiwillige sollen daran teilnehmen. Die Moskauer Bürger hätten damit die einmalige Gelegenheit dazu beizutragen, das Coronavirus zu besiegen, schrieb Oberbürgermeister Sabjanin in seinem Aufruf und ging selbst mit gutem Beispiel voran. Es wäre sonst schwierig für mich, für einen russischen Impfstoff zu werben, denn laut Umfragen hat auch heute noch etwa die Hälfte der Russen Zweifel daran. Um also sicher zu gehen, dass wir in dieser Situation ein Fenster der Möglichkeiten geöffnet haben, dass wir wirklich einen guten inländischen Impfstoff in Russland haben, habe ich diese Entscheidung getroffen, erklärt Sobjanin in einer Videobotschaft mit dem russischen Präsidenten. Ob seine Temperatur angestiegen sei, will Putin wissen. Nein, ich kann sagen, dass ich praktisch überhaupt keine Nebenwirkungen gespürt habe. Das Einzige, was war ein leichter Kopfschmerz, eine Art Schwere für einen halben Tag, aber im normalen Rahmen, wie bei einer Grippeimpfung. Sogar Putins eigene Tochter habe sich bereits mit Sputnik V impfen lassen, ebenfalls nahezu symptomfrei, erzählte der Präsident in ungewohnter Ausführlichkeit in einem Fernsehinterview. Und auch einige bekannte Politiker wurden bereits geimpft. Vor laufenden Kameras, darunter auch der russische Verteidigungsminister. Die ab heute in Moskau geimpften Freiwilligen sollen 6 Monate lang medizinisch beobachtet werden. Doch noch während diese dritte Testphase läuft, plant die russische Regierung zum Ende des Jahres bereits die ersten landesweiten Massenimpfungen. Vor allem beim Medizin- und Lehrpersonal. Auf freiwilliger Basis, wie es heißt.
Russland beginnt also mit den ersten Corona-Impfungen, Marta Wilczynski berichtete. Und die USA erleben wohl zum zweiten Mal einen Sputnik-Schock. Zum ersten Mal war das ja Ende der 50er Jahre so, nachdem die Sowjetunion den Satelliten Sputnik ins All geschossen hatte. Daraufhin setzten die USA alles daran, diesen Wettlauf zu gewinnen. Was in der Zeit Wettlauf ins All war, ist 2020 das Wettrennen um einen Corona-Impfstoff. Auch dort hat Russland ja mit Sputnik jetzt vorgelegt. Nun wollen die USA nachziehen. Noch vor der Präsidentschaftswahl soll ein Impfstoff verteilt werden. Julia Kastein.
Freitagmittag im Oval Office. US-Präsident Trump sitzt mit dem serbischen Präsidenten Vucic und dem Premierminister des Kosovo, Hoti, zusammen. Es geht um die Verbesserung der Beziehung. Auf eine Reporterfrage ist Trump ganz schnell bei einem seiner Lieblingsthemen, ein Impfstoff gegen Covid-19. Ich glaube, die Impfstoffe werden schon sehr bald angekündigt. Gerade erst habe er mit dem Chef des Pharmakonzerns Pfizer telefoniert. Auch mit Johnson & Johnson und Moderna sei er ständig in Kontakt. Alle drei US-Firmen haben einen potenziellen Impfstoff in der letzten und entscheidenden Phase ihrer klinischen Studien. Bei einer Pressekonferenz am Abend wird Trump konkreter. Irgendwann im Oktober könnte es soweit sein.
Wir denken, wir können es vielleicht irgendwann. During the month of October.
Der Präsident drängelt und seine oberste Seuchenbehörde, die Centers for Disease Control, springt. Diese Woche forderte die CDC die Gesundheitsbehörden im ganzen Land auf, dringende Pläne für die Verteilung eines Impfstoffs zu machen, und zwar bis zum 1. Oktober. Das sei der frühestmögliche Termin für die Freigabe eines Impfstoffs. Ein Impfstoff schon in einem Monat? Amerikas Top-Virologe Anthony Fauci, Mitglied in der Pandemie-Taskforce des Präsidenten, ist skeptisch.
That's unlikely, not impossible.
Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Die meisten gehen davon aus, dass es November oder Dezember wird.
I think most of the people feel it's going to be November, December.
Gesundheitsexperten fürchten, das Weiße Haus könnte die Arzneimittelbehörde FDA zwingen, eine Notzulassung für einen Impfstoff zu erteilen, bevor die Studien abgeschlossen sind. Amy Compton Phillips, ärztliche Direktorin des Krankenhauskonzerns Providence, sagt bei CNN, die Leute hier machen sich große Sorgen, dass der Prozess unterminiert wird, aus politischen Gründen. Die Sorge scheint begründet. Im Frühjahr hatte Trump das Rheumamedikament Hydroxychloroquin als Mittel gegen Covid-19 wärmstens empfohlen. Die FDA erteilte erst eine Notzulassung, um sie kurz darauf zurückzuziehen und stattdessen vor der Therapie zu warnen.
Wir werden nicht diese Entscheidung auf der Basis von Politik machen. Das ist ein Versprechen.
Beim Impfstoff aber werde Politik keine Rolle spielen, verspricht FDA-Chef Stephen Hahn bei CNN, aber macht auch klar, unter welchem Druck er steht. Gefragt, ob er notfalls auch zurücktreten werde, sagt Hahn, alle Optionen sind auf dem Tisch, aber wir hoffen nicht, dass es dazu kommt.
I think all options are on the table with respect. I hope we won't be in that position.
Top-Virologe Fauci bemüht sich, den Amerikanern die Sorge zu nehmen, dass beim Thema Impfstoff der Wahltermin eine größere Rolle spielen könnte als die Wissenschaft. Laut einer Umfrage fürchten das fast 80% der Bevölkerung.
I would assume, and I'm pretty sure it's going to be the case.
Ich würde annehmen und gehe auch davon aus, dass kein Impfstoff zugelassen wird, der nicht sicher und effektiv ist. Selbst der Chef des Pharmaunternehmens Pfizer, Albert Bourla, verspricht, die Zulassung wird erst beantragt, wenn der Konzern überzeugt ist, dass der Impfstoff sicher und wirksam ist. Aber auch er rechnet schon im Oktober mit entsprechenden Ergebnissen. Und Trump brüstet sich schon jetzt.
The companies, every one of them has said to me, if this was a more typical kind of president, getting these approvals would take 2 or 3 years.
Die Pharmachefs hätten ihm alle gesagt, wenn es ein typischer Präsident wäre, dann würden solche Zulassungen 2 oder 3 Jahre dauern. Aber wenn es nach uns geht, dann sind sie kurz davor, richtig große Neuigkeiten zu verkünden.
They're very close to announcing some very big news.
Julia Kastein war das über das Rennen zum Impfstoff in den USA. Und dort gibt es einige unausgesprochene Regeln. Eine davon ist, über das Militär äußert man sich nicht abfällig, vor allem nicht im Wahlkampf. In einem Artikel wird Donald Trump nun vorgeworfen, genau das getan zu haben. Und das ärgert den Präsidenten sehr. Arthur Landwehr berichtet.
Ich würde auf alles schwören, dass ich nichts dergleichen über unsere gefallenen Helden gesagt habe. Donald Trump wehrt sich, denn die Vorwürfe eines Artikels im Magazin The Atlantic haben eingeschlagen wie eine Bombe. Der Präsident habe gefallene amerikanische Soldaten des Ersten Weltkrieges Loser und Sucker genannt, also Verlierer und Trottel. Stimmt nicht, sagt Trump, frei erfunden.
It was a totally fake story.
The Atlantic aber bleibt bei seiner Darstellung. Vor 2 Jahren in Frankreich sagte Trump einen Besuch auf einem amerikanischen Soldatenfriedhof kurzfristig ab. Es regnete stark und offiziell konnte der Hubschrauber nicht starten. Das stimme nicht, sagt Chefredakteur Jeffrey Goldberg und beruft sich auf 4 anonyme Zeugen. Trump habe keine Lust gehabt, habe gefragt, was er der solle. Dieser Friedhof sei doch voller Verlierer und die 1800 Marineinfanteristen, die bei der Schlacht von Belleau Wood gefallen sind und dort begraben liegen, seien Trottel gewesen.
He also, by the way, expressed directly fear that the rain which was quite heavy at times, would mess with his hair.
Und Trump habe die Sorge gehabt, dass der heftige Regen seine Haare durcheinander bringen könnte. Die politischen Reaktionen, vor allem Empörung auf demokratischer Seite. Und abwartendes Schweigen bei Republikanern.
How would you feel if you had a kid in Afghanistan right now? How would you feel if you lost a son, daughter, husband, wife?
Wie würdest du dich fühlen, wenn du gerade ein Kind in Afghanistan hättest? Wie würdest du dich fühlen, wenn du einen Sohn, eine Tochter, deinen Mann, deine Frau verloren hättest? So Joe Biden. Und in die gleiche Kerbe schlagen erste Wahlwerbespots zum Thema.
My son Matthew is not a loser.
You're no patriot. Let me tell you about a patriot. My father was killed in Vietnam.
Mein Sohn Matthew ist kein Loser, sagt der eine. Was weiß der über Patrioten? Ich sage, was ein Patriot ist. Mein Vater kam in Vietnam ums Leben. Regierungssprecherin Kelly McEnany sagt, sie habe 10 Zeugen, dass Trump nichts dergleichen gesagt habe.
10 sources, 10, went on the record debunking these lies.
Der Druck ist so groß, dass sich sogar First Lady Melania Trump eingeschaltet hat, die sich sonst nicht in tagesaktuelle Fragen einmischt. Die Vorwürfe gegen ihren Mann seien nicht wahr und es sei gefährlich, wenn man anonymen Quellen glaube. Allerdings hat auch eine Reporterin des Nachrichtensenders Fox News, der in der Regel fest hinter Trump steht, Teile der Vorwürfe bestätigt. Donald Trump soll nach Medienberichten ihre Entlassung gefordert haben.
Donald Trump ist wegen einer angeblichen Beleidigung von Soldaten unter Druck, Arthur Landwehr berichtete. Die Türkei streitet mit Griechenland und Zypern über Öl- und Gaserschließungsrechte im östlichen Mittelmeer. Und nun ist die Türkei offenbar offen für Verhandlungen mit Griechenland, droht aber auch andernfalls mit Konsequenzen. Karin Senz.
Jedes Jahr, so heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Ankara, würden die Türkei und Nordzypern gemeinsam eine Militärübung durchführen, so auch dieses Jahr. Sie soll bis Donnerstag dauern und See-, Luft- und Landstreitkräfte einschließen. Es geht darum, die Zusammenarbeit weiter zu verbessern. Die Insel Zypern besteht seit 1974 aus einem türkischen und einem griechischen Teil. Nordzypern wird von der Türkei kontrolliert. Die wiederum erkennt die Republik Zypern nicht an, die sich über die ganze Insel erstreckt und EU-Mitglied ist. In den Gewässern um die Insel wurden Gasvorkommen entdeckt, was zu Streit mit der zyprischen Regierung und Griechenland führt. Auch in Gewässern weiter westlich erheben Ankara und Athen Anspruch auf dieselben Seegebiete mit möglichen Bodenschätzen. Der türkische Präsident Erdogan machte bei einer Rede heute noch mal klar, dass sein Land militärisch, politisch und wirtschaftlich in der Lage sei, gegen unfaire Karten und Dokumente vorzugehen. Der griechische Außenminister Dendias telefonierte nach Angaben seines Ministeriums heute mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Dabei habe er noch mal gefordert, dass Ankara die Spannungen im östlichen Mittelmeer abbauen solle.
Aus Istanbul waren das Informationen von Karin Sens. Eigentlich hätten die Menschen in Hongkong an diesem Wochenende ein neues Parlament wählen sollen. Allerdings wurde die Abstimmung abgesagt. Offiziell wegen der Coronavirus-Krise. Allerdings glauben viele das nicht. Und warum sie dabei auch auf Corona-Massentests in Hongkong verweisen, das erklärt Steffen Wurzel.
Seit Anfang der Woche können sich alle Bewohnerinnen und Bewohner Hongkongs kostenlos testen lassen auf Covid-19. Zum Auftakt der massiv beworbenen Massentestaktion ließen sich am Dienstag auch hochrangige Regierungsmitglieder testen, darunter Regierungschefin Carrie Lam. In einem in einer Sporthalle eingerichteten Testzentrum ließ sich Carrie Lam medienwirksam ein Wattestäbchen in die Nase schieben. Danach sagte sie, das ist ein Service für alle Menschen in Hongkong, die sich testen lassen wollen. Und das ist auch ein Service für uns alle in der Hongkonger Gesellschaft, um bisher unbekannte Fälle aufzuspüren, damit wir so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren können. Noch ist der Alltag der meisten Menschen in Hongkong alles andere als normal. Die überwiegend auf Dienstleistungen und internationalen Austausch ausgerichtete Wirtschaft der Finanzmetropole steckt in einer tiefen Rezession angesichts von Massenprotesten, Covid-19-Krise und geschlossenen Grenzen. Der politische Dauerkonflikt zwischen der von Chinas Staatsführung eingesetzten Stadtregierung und der prodemokratischen Mehrheit der Gesellschaft ist völlig verhärtet. Beide Seiten trauen sich nicht über den Weg. Das zeigt sich auch an der Skepsis, mit der viele Hongkongerinnen und Hongkonger auf den neuen Corona-Massentest reagiert haben. Für Misstrauen sorgt unter anderem, dass die Gesundheitsbehörden aus Festlandchina kräftig mitmischen bei der Hongkonger Testkampagne. Ich weiß nicht so recht, was die Regierung da vorhat, sagt diese 28-Jährige. Dieses Testprogramm wurde mit großer Eile beworben. Unsere Experten hier in Hongkong sind doch viel qualifizierter als die aus Festlandchina. Und dann entsendet die chinesische Führung 60 Mediziner hier nach Hongkong. Wenn das eine so tolle Idee ist mit diesem Massentest, wieso kommt das erst jetzt? Was viele zusätzlich wütend macht, während die Regierung die für dieses Wochenende geplante Parlamentswahl wegen der Corona-Ansteckungsgefahr verschoben hat, findet der Massentest statt und wird kräftig beworben.
In Hongkong gibt es Corona-Massentest statt einer Parlamentswahl, Steffen Wurzel berichtete. Und damit kommen wir jetzt zum Sport. Bei mir im Studio ist Astrid Ravol.
Die aktuelle Tour de France-Ausgabe führte die heutige 8. Etappe erstmals durch die Pyrenäen. Und da passierte genau das, was die Organisatoren dieses schwersten Radrennens der Welt wegen der Corona-Pandemie eigentlich vermeiden wollten und auch mussten. Zuschauer, teils ohne Masken, drubbelten sich an den Anstiegen. Alles Weitere zum Gesamtklassement von Holger Gerska.
Das Hochgebirge brachte einen herben Dämpfer für Emanuel Buchmann. Der Ravensburger konnte nicht mit den Favoriten mithalten. Als diese am letzten Berg des Tages attackierten, war das Tempo für Buchmann zu hoch. Er fiel zurück. Am Ende kam die deutsche Tourhoffnung mehr als eine Minute hinter den Favoriten ins Ziel. In der Gesamtwertung rückt Buchmann zwar auf Platz 11 vor, sein Rückstand auf Adam Yates, den Mann im gelben Trikot, aber wächst auf 1 Minute 25, auch das Podium weit weg. Den Tagessieg holte sich der Franzose Nance Peters. Er siegte als Solist und mit deutlichem Vorsprung.
Das Tennis-Grand-Slam-Turnier in New York muss auch flexibel auf Corona-Fälle reagieren. Deswegen gab es für Alexander Zverev viel Wartezeit und fragwürdige Rahmenbedingungen, erklärt Tim Brockmeier.
Weil die New Yorker Behörden Zverevs Gegner Manu Reynaud als eine der engen Kontaktpersonen vom positiv getesteten Spieler Benoit Paire kurzerhand in Quarantäne stecken wollten, sah es lange so aus, als würde das Match gar nicht stattfinden. Nach 2,5 Stunden Verhandlungen zwischen den Behörden und den US Open-Veranstaltern dann aber doch grünes Licht. Zverev kam nach der langen Wartezeit zunächst nicht gut ins Match, steigerte sich dann aber und gewann verdient in 4 Sätzen. Achtelfinale für Alexander Zverev, genauso wie für Angelique Kerber, die sich ganz ohne Wartezeit und mit einer guten Leistung gegen die US-Amerikanerin Ann Lee durchsetzte. Ausgeschieden dagegen ist Jan-Lennard Struff. Für ihn der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic eine Nummer zu groß. Klare Dreisatzniederlage für den Deutschen. Womit von ursprünglich 10 in die US Open gestarteten deutschen Tennisprofis eben nur noch Kerber und Zverev dabei sind.
Der Franzose Vincent Luis hat bei der Triathlon-WM in Hamburg erneut den Titel gewonnen. Der 31-Jährige setzte sich auf der Sprintdistanz nach 750 Metern Schwimmen, 18,9 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen in 49 Minuten 13 Sekunden vor dem Portugiesen Vilaca und Leo Bergère aus Frankreich durch. Bester Deutscher war Lasse Lührs auf dem 12. Rang. Morgen startet in der Formel 1 der große Preis von Italien in Monza und da will sich Ferrari traditionell eigentlich in der Heimat beweisen. Aber das Qualifying dafür heute lief nicht gut, weiß Volker Hirt.
Es ist die Höchststrafe beim Heim-Grand Prix. Da, wo früher die armen Schlucker der Formel 1 um die hinteren Plätze gekämpft haben, genau da findet sich das glorreiche einstige Top-Team Ferrari mit Sebastian Vettel wieder. Platz 17 am Start. Viel mehr gibt das Auto nicht her, vor allem aber auch die Strategie des Teams, die Vettel bei seiner schnellsten Runde in den Pulk der Konkurrenz schickte. Ein bisschen besser erging es Vettels Teamkollege Charles Leclerc. Er startet als 13. Ganz vorne am Start, erwartungsgemäß die beiden Mercedes. Lewis Hamilton startet von der Pole Position. Auf Platz 2 steht Valtteri Bottas.
Und in 2 Wochen, da startet die neue Fußball-Bundesliga-Saison unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Es gibt nämlich in den Stadien keine einheitliche Zuschauerbegrenzung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisiert diesen Flickenteppich, berichtet Birte Sönnigsen.
RB Leipzig will das erste Bundesligaspiel vor 8.500 Zuschauern bestreiten. Rund 4.000 sollen beim ersten Heimspiel von Hertha BSC dabei sein. Eigentlich hatten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beim Treffen mit der Kanzlerin verabredet, dass eine Arbeitsgruppe bis Oktober einen gemeinsamen Vorschlag für den Start in die Bundesliga mit Zuschauern erarbeiten soll. Dass jetzt einzelne Länder vorpreschen, findet auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nicht gut. Er wünscht sich ein einheitliches Vorgehen. Das sei insgesamt besser für die Akzeptanz. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil hat kein Verständnis dafür, dass einzelne Länder jetzt vorpreschen. Er setzt sich für eine bundesweit einheitliche Linie ein. Im Spiegel kritisiert er seinen Amtskollegen Michael Kretschmer aus Sachsen. Die Behörden vor Ort entscheiden darüber, ob Spiele mit Zuschauern stattfinden dürfen. Das weiß auch der Bundesgesundheitsminister. Spahn hofft, dass sich die lokalen Behörden und Fußballclubs bewusst sind, welche Verantwortung sie haben. Gleichzeitig sagte Spahn, sollte es gelingen, Infektionsrisiken zu minimieren, könnten die Spiele als Beispiel für andere Bereiche dienen.
Trotz eines positiven Corona-Tests bei einem Betreuer der tschechischen Fußballnationalmannschaft wird das Nations League-Spiel am Montag gegen Schottland doch stattfinden. Dies bestätigte ein Sprecher der Europäischen Fußballunion UEFA. Zuvor hatte der tschechische Verband mitgeteilt, man habe große Sorge, dass sich das Virus weiter ausbreiten könnte und wolle nicht zu dem Spiel in Olomouc antreten. Das scheint aber jetzt hinfällig zu sein. Und die deutsche Fußballnationalmannschaft, die spielt morgen in dieser Nations League in der Schweiz ab 20.45 Uhr. Auch dazu gleich mehr ab 19.10 Uhr in unserer ausführlichen Sendung Sport am Samstag.
Vielen Dank, Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion. Und um 19.05 Uhr vor Sport am Samstag können Sie noch unseren Kommentar hören, und zwar zu 5.000 neuen Stellen im Gesundheitsdienst. Was bringt das wirklich? Das dann hier im Kommentar. Damit enden die Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.